Die Mutter wird meistens namentlich auch erwähnt. Und Mütter haben übrigens auch in der Geschichte, auch in der Vergangenheit, auch bei großen Männern enormen Einfluss auf ihre Kinder. Das unterschätzt man, weil der Marktwert der Mutter sehr tief angesetzt wird in unserer Gesellschaft, weil sie bringt da nicht ein Einkommen ein. Man unterschätzt eigentlich das, was Mütter in einer Gesellschaft leisten. Und Mütter neigen dann dazu, dass sie sich von dieser Gesinnung mittragen lassen und denken, dass sie eigentlich ihren wahren Wert nicht einfach im Muttersein entdecken, sondern dass sie auch noch einer Tätigkeit nachgehen. Nichts dagegen, dass das eine Frau macht, aber wenn das darum ist, dass man meint, dass Mutter zu wenig ist, dann stimmt etwas nicht. Und wir kommen dann dahin, dass wir nicht nur eine vaterlose Gesellschaft haben, die beklagt wird, sondern dass wir dann bald auch mal eine mutterlose oder eine elternlose Gesellschaft haben, die beklagt wird. Und dann liest man nach so einem Massaker, dass dann junge Leute sagen, ohne Freunde würde ich das nie durchstehen. Oder man hat gesagt, bei diesem Attentäter hatte keine Freundin. Und für mich ist dann doch noch die Frage, und wo ist dann eigentlich das Elternhaus? Kein Vorwurf gegenüber diesen Eltern, aber wir tendieren in eine Richtung, dass wir nicht nur die vaterlose Gesellschaft sind, sondern mit der Zeit auch eine mutterlose. Und mit Muttersein hat natürlich auch diese Abstimmung am 2. Juni sehr viel zu tun. Und für mich in meinem Dienst als Prediger ist das eigentlich das erste Mal, dass ich zu einer Abstimmung eine Predigt halte. Zu dieser Abstimmung Fristenlösung. Und ich denke, das passt ja auch sehr gut zum Muttertag. Und Frauen sind ja von diesem Entscheid ganz besonders betroffen. Ich habe diese Unterlagen bekommen. Entschuldigung. Also wir bekommen alles mit der Zeit in den Griff. Picture. So. Wir haben diese Unterlagen bekommen, Sie vermutlich auch, zur Abstimmung über die Fristenlösung. Das ist in meinem Briefkasten gelandet. Und zum einen geht es um die Fristenregelung und zum anderen um die Volksinitiative für Mutter und Kind. Bereits vor 25 Jahren, im Jahr 1977, hatten wir schon in unserem Land eine große Abstimmung. Da war ich noch jung und knusprig, so um die 20 rum. Und ich mag mich noch erinnern, das ist mir jetzt in den Zusammenhang wieder in den Sinn gekommen, wir hatten da eifrige Diskussionen, eifrige Podium, da ging es hoch zu und her in dieser ganzen Frage, ob man so eine Fristenlösung zustimmen sollte oder nicht. Und sie wurde dann ganz knapp vom Volk verworfen. Vielleicht haben das noch einige auch so bewusst miterlebt. Und im Februar 1995 wurde diese Fristenlösungsinitiative im Berner Parlament wieder neu angepackt. Man hat das wieder diskutiert und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt vor dieser Abstimmung stehen. Es hat also etwa 7 Jahre gedauert, wieder von diesem neuen Auftakt, dass wir jetzt darüber als Volk abstimmen. Kurz der Inhalt dieser Fristenlösung. Im Artikel 118 im Schweizerischen Strafgesetzbuch wird klipp und klar gesagt, dass Schwangerschaftsabbruch strafbar ist. An dem wird überhaupt nichts gerüttelt. Es wird ganz klar im Strafgesetzbuch dazu Stellung genommen, Schwangerschaftsabbruch ist und bleibt strafbar. Außer unter der Berücksichtigung und den Ausnahmen von Artikel 119. Und mit diesem Artikel 119 stimmen wir ab. Und dieser Artikel 119 besagt, dass die Frau bis zur zwölften Woche der Schwangerschaft abtreiben kann, nach ihrem Wunsch. Es ist nicht mehr, dass sie sie muss gewisse Formalitäten erledigen, aber sie kann das ganz eigenständig entscheiden, ich möchte mein Kind nicht mehr. Egal welche Gründe, sie kann das machen bis zur 12. Woche. Das ist die eine Seite und die andere Seite, die hier geregelt wird, ist im Absatz 1 der Abbruch einer Schwangerschaft. So können Sie das auch in diesem Heft lesen, das Sie ins Haus bekommen haben. Der Abbruch einer Schwangerschaft ist straflos, wenn er nach ärztlichem Urteil notwendig ist, damit von der schwangeren Frau die Gefahr einer schwerwiegenden körperlichen Schädigung oder einer schweren seelischen Notlage abgewendet werden kann. Die Gefahr muss umso größer sein, je fortgeschrittener die Schwangerschaft ist. Das heißt de facto, die Frau kann ganz eigenständig entscheiden bis zur 12. Woche und dann kann in Zusammenarbeit mit einem Arzt abgetrieben werden, bis vor die Geburt eigentlich. Wenn ein Arzt findet, dass die Notlage oder auch seelische Notlage, eigentlich haben wir de facto das, was wir heute schon haben, wenn man eine Notlage geltend macht, kann man abtreiben. In der Schweiz werden jährlich 13.000 Kinder abgetrieben. Das sind in 10 Jahren 130.000 Kinder, die abgetrieben werden. Und seit 1942 haben wir ja eine Strafbestimmung, aber die wird dann gar nicht mehr angewendet seit Ende 80er Jahre. Ich glaube 1988 war die letzte Verurteilung wegen einer Abtreibung. Es ist ja auch so, obwohl das heute noch, bevor wir abstimmen, strafbar ist, bezahlen ja unsere Krankenkassen bereits die Kosten für die Abtreibung. Für die Unterbindung übrigens nicht. Wenn wir uns unterbinden lassen müssen, müssen wir das selber bezahlen. Die Abtreibung wird bezahlt. Das ist kein tragbarer Zustand. Ein Gesetz zu haben, das wohl etwas regelt, das nicht eingehalten wird, das meinen die Befürworter mit Recht. Und das meinen auch die Gegner der Initiative. Sagen, es ist kein Zustand. Ein Gesetz, das nicht mehr bei ist, ist kein Gesetz. Das ist de facto nicht existent. Das steht noch in den Büchern. Also wir haben Handlungsbedarf. Egal, ob wir für die Initiative oder gegen die Initiative sind. Es ist Handlungsbedarf da. Wir haben ein Gesetz in der Schweiz, das nicht mehr eingehalten wird. So argumentiert auch der Bundesrat und sagt, die Diskrepanz zwischen Recht und Praxis sowie die gewandelte Rechtsauffassung machen eine Neuregelung notwendig. Also wir sind eigentlich gezwungen, irgendetwas müssen wir tun. Weil das, was jetzt ist, ist kein tragbarer Zustand. Das heißt für den Bundesrat, dass man die gängige Praxis der Abtreibung, wie man sie heute praktiziert, einfach noch praktisch hinterher durch ein Gesetz regelt und sagt, das, was wir jetzt tun und eigentlich strafbar ist, ist nachher rechtens und es wird dem noch eine gewisse Ordnung zugefügt, in welchem Rahmen das dann stattfinden soll. Was will man sonst machen? Ist gar nicht so einfach. Wie will man das sonst lösen? Aber wie zwiespältig die Sache eigentlich ist, zeigt eine Äußerung unserer Bundesrätin, eine CVP-Bundesrätin, Ruth Metzler, die für die Fristenlösung ist. Und sie sagt in einem Interview, das ich gelesen habe, ich werde auch nicht müde zu wiederholen, dass mein Ja zur Fristenregelung kein Ja zur Abtreibung ist. Ihr ist das wichtig, das festzuhalten. Ich habe mir dann einige Gedanken darüber gemacht, was sie eigentlich sagen möchte. Sie möchte damit, denke ich, sagen, dass sie eigentlich nach Artikel 118 tatsächlich gegen die Abtreibung ist, aber für die Fristenlösung. Aber wer für die Fristenlösung ist, der ist doch für die Abtreibung, würden wir sagen. Weil die Fristenlösung gerade die Abtreibung legalisiert. Aber vielleicht möchte sie damit sagen, und da sind wir bei einem Argument der Befürworter der Initiative ganz nahe dran, vielleicht möchte sie damit sagen, dass sie die Sache nicht aus der Sicht des ungeborenen Kindes betrachten möchte, sondern aus der Sicht der notleidenden Frau. Und aus der Sicht des Kindes würde sie sagen, ich bin gegen Schwangerschaftsabbruch. Und aus der Sicht der notleidenden Frau würde sie sagen, ich bin für die Fristenlösung. Wie auch immer. Aber man sieht hier, es fällt auch unseren Bundesräten gar nicht so schwer, also gar nicht so leicht, darin irgendwie eine logische Gedankenführung zu präsentieren. Wir haben hier das Hauptargument der befürwortet die Frau, die sich nicht in der Lage sieht, das Kind zu gebären, soll frei entscheiden können, ihr Kind abzutreiben. Und dabei wird immer wieder betont, das würde keine Frau leichtfertig machen. Es würde jeder Frau schwerfallen, das zu tun. Das möchte ich auch gar nicht bestreiten, aber ich weiß auch Menschen, die in solchen Bereichen arbeiten, die wissen, dass zum Beispiel Frauen kommen und die fragen, unter welchem Druck auch immer, lassen abklären, ob ihr Kind ein Mädchen oder ein Junge ist, und je nachdem lassen sie es abtreiben. Ich glaube nicht, dass jede Abtreibung mit einer tiefen Gewissensnot geschieht, aber ich glaube, dass das in den meisten Fällen so ist. Dass sich eine Frau nicht leicht tut mit dieser Entscheidung, glücklicherweise muss man sagen, dass man doch noch einen gewissen Respekt hat. Auch die, die das tun, das sieht man auch bei den Artikeln, die man liest, auch wo Frauen, die abgetrieben haben und ihre Abtreibung das einverstanden sind, das gut finden, aber doch, man merkt, sie haben das, es ist ihnen nicht leicht gefallen. Aber wir müssen natürlich überlegen, ob das wirklich ein sachliches Argument ist. Wir werden ja immer angehalten, über diese Fragen sachlich zu argumentieren. Ist das denn ein sachliches Argument, die Notlage der Frau? Legitimiert dann eine Notlage eine Straftat? Das heißt, im Grunde genommen könnte jeder, der gegen das Strafgesetz handelt, könnte eine seelische Notlage geltend machen. Wenn einer einbricht und eine Bank überfällt, könnte er sagen, ich habe die Bank überfallen, weil ich so in seelischer Not war, weil meine Finanzen so desolat sind, dass ich mir irgendwie Hilfe verschaffen musste. Ich konnte gar nicht anders. Oder denken Sie, dass irgendjemand, der einen anderen Menschen ermordet, wenn er nicht Berufskiller ist, dass er das ohne seelische Not tut? Meinen wir, dass dieser Junge, der diese vielen Lehrer erschossen hat, dass der keine seelische Not hatte, bevor er das tat? Aber das legitimiert doch seine Tat nicht. Das heißt, das Argument der Legitimation durch die Notlage ist kein sachliches Argument. Das wird jedenfalls nicht auf andere Straftaten angewendet. Und die Gegner der Initiative, die bringen dann Berichte von Frauen, die abgetrieben hatten, und sie argumentieren damit, dass eine Abtreibung nie schadlos an einer Frau vorübergeht. Dass sie zeitlebens darunter leidet. Und da gibt es sogar prominente Beispiele, die da dann gebracht werden. Hier unsere Nela Martinetti, etwas eine farbige Frau, die sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und sie hat das in einem Buch veröffentlicht, ihre Abtreibung, und sie sagt, der Gedanke an den Abbruch ist für mich noch heute sehr schmerzhaft und voller Schuldgefühle. Es ist nicht wahr, dass mit der Abtreibung alle Probleme der Frau vorüber sind, im Gegenteil. Auch das mag ein großer Teil der Frauen so erleben. Und es gibt viele Zeugnisse, und ich denke, das ist das, was die Befürworter dieser Initiative oft etwas ausblenden. Aber man kann gegen die Nela Martinetti auch Frauen hinstellen, die sagen, ja, ich habe abgetrieben, ich bin nach wie vor der Überzeugung, das war ein richtiger Schritt und ich leide eigentlich nicht besonders darunter. Ist auch eine Wirklichkeit. Egal, wie man diese Initiative beurteilt, und wenn wir auch den Eindruck haben, dass die Fristenlösung vermutlich von unserem Volk diesmal angenommen wird, ist es doch so, dass diese Initiative nicht so klar ist für alle. Die Befürworter neigen ja dazu, die Gegner dieser Initiative als hinterwäldlerische, dogmatische, radikale Leute zu bezeichnen, mit dem Unterton, ein vernünftiger, moderner Mensch kann doch gar nicht gegen diese Fristenlösung sein. Wer das ist, der ist unvernünftig, der ist dogmatisch, der ist vielleicht eben in einer Freikirche, sagt man ja, da werden dann die Freikirchen erwähnt, die sind einfach dogmatisch. Jetzt müssen wir das aber einmal betrachten und sehen, dass zum Beispiel der Nationalrat mit 107 zu 69 Stimmen diese Initiative befürwortet hat, ist also immerhin doch noch eine repräsentative Größe von 69 Nationalräten, die, jetzt kann man vielleicht mal das Licht weglassen, sonst muss man immer an- und anstellen, immerhin 69 sind damit nicht einverstanden. Und beim Ständerat sieht es noch ganz enger aus. Da haben wir 22 zu 20 Stimmen. Das heißt, so hitlerwälderisch können also offenbar die nicht sein, die die Fristenlösung nicht befürworten. Und wenn wir dann noch sehen, dass es auch Ärzte gibt, wo man denkt, ja, die sind ja Mediziner, die müssen ja das befürworten, so sehen wir, dass es eine ganze Menge Ärzte gibt, die mit dieser Fristenlösung nicht einverstanden sind. Und da sind nicht alle Ärzte drauf, die nicht einverstanden sind. Ich kenne auch, ich habe einen Arzt gesucht, den ich kenne, der ist nicht drauf. Aber da weiß ich, der ist auch dagegen. Da ist eine vor, das müssen Sie aufpassen, dann schalte ich um. Das sind die nächsten Ärzte. Jetzt schalte ich nochmal um. Sind das alles Hinterwäldler, die von der modernen Gesellschaft keine Ahnung haben, die nicht wissen, Pieps und Paps zu sagen, die einfach einem Dogma verschrieben sind, oder sind das vielleicht doch auch Menschen, die sich Gedanken machen? Wird heute oder wird im Juni diese Initiative angenommen, so müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass damit die Frauen nicht die Freiheit haben, darüber zu bestimmen, ob sie das Kind austragen oder nicht. Das ist auch so eine Illusion. Das ist schon heute nicht mehr so. Wenn heute eine Frau unerwünscht schwanger wird, da wird ihr doch sofort gesagt, mach's doch weg. Mach's weg. Kann man heute. Es wird nachher nicht anders sein. Eine Frau, die sich entscheidet, aus Achtung für das Leben ein Kind auszutragen, wird dafür kämpfen müssen. Ihre Haltung wird man nicht respektieren als eine reife Haltung, sondern man wird das als unreif, als trotzig, als hinterwäldlerisch bezeichnen. Die Frau, das will man jetzt immer sagen, die Frau muss frei entscheiden können, ob sie das Kind austragen will oder nicht. Das funktioniert schon heute nicht und das wird auch nach dieser Initiative nicht funktionieren. Weil jede Frau, die ein Kind bekommt, in ein Beziehungsnetz eingebunden ist. Und dieses Beziehungsnetz wird sehr viel dazu sagen, was mit diesem Kind geschieht und was nicht geschieht. Und das Gesetz wird die Frau in Zukunft nicht mehr decken, die sagt, ich möchte mein Kind behalten. Die Frau hat vom Gesetz her diesbezüglich keinen Schutz. Das ist die eine Folge, die eigentlich schon da ist. Und die zweite Folge, die wir auch schon haben in unserer Gesellschaft, ist, dass Behinderungen und behinderte Menschen je länger, je mehr ausgegrenzt werden. Wir haben in unserer Gesellschaft eine ausgezeichnete Entwicklung durchgemacht. Früher hat man behinderte Menschen einfach in einen Raum gesteckt, dass man sie ja nicht gesehen hat, hat die zum Teil verkümmern lassen. Man hat nun in unserer Gesellschaft eine sehr vorbildliche Entwicklung genommen. Man hat immer mehr auch behinderte Menschen ernst genommen als vollwertige, achtungswürdige Menschen und man hat Einrichtungen geschaffen, um diese Menschen zu fördern. Und nun kommen wir wieder auf diesen Punkt, wo man sagt, wenn wir feststellen, das können wir ja heute, dass ein Kind behindert ist, dann mach's weg. Und das kann sein, bis kurz vor der Geburt, wenn man sieht, dass das Kind behindert ist, man schafft sich das weg, das gibt viel Aufwand und viel Umtrieb. Und wer ein behindertes Kind austrägt, der wird sich in Zukunft je länger wie mehr rechtfertigen müssen, dass er überhaupt sich erlaubt, ein behindertes Kind zur Welt zu bringen und die Gesellschaft damit zu belasten. Das wird die Folge sein. Behindertes Leben wird je länger je weniger Platz haben und behinderte Menschen müssen sich je länger je mehr entschuldigen, dass sie auch da sind. Sie müssen sich entschuldigen für ihre Mütter, die Entscheidung gefällt haben, sie auszutragen, trotz der Behinderung. Abtreibung ist übrigens kein Problem des 20. und 21. Jahrhunderts, wenn wir das meinen. Das Problem gibt es eigentlich seit es Menschen gibt. Und es gibt da einen bedeutenden Arzt, den Hippokrates, Vielleicht ist Ihnen das bekannt, der Hippokratische Eid. Und der Hippokrates sagt, ich werde niemandem, und beachten Sie bitte auch, wie alt das der ist. Vor Christus. Der hat ist ein Grieche, der hat in Griechenland eine Ärzteschulung aufgebaut, ein Bildungszentrum im Prinzip. Und der hat gesagt, ich werde niemandem, auch nicht auf eine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Das gab es also schon da. Stellt euch vor, 460 vor Christus gab es Abtreibungsmittel. Wir meinen immer, wir seien so super modern und unsere Gesellschaft hätte, weiß ich was, rausgefunden. Die hatten das schon lang. Die wussten mit Giften was zu tun in dieser Zeit. Da wurden so viele Leute vergiftet und viele Kaiser vergiftet. Da, mit Giften hat man da ganz großzügig hantiert. Und er hat sich verpflichtet, aus Achtung gegenüber dem Leben, das will er nicht tun, das will er einer Frau nicht geben. Das heißt also, wenn er das in seinem Eid ausdrücken muss, heißt das, dass das eine weit verbreitete Praxis in der damaligen Gesellschaft war. Und später brandmarkten auch Christen die Praxis der Abtreibung und Kindstötung, nämlich es war gang und gäbe, dass man entweder die Kinder abgetrieben hat oder dass man die Kinder getötet hat, nachdem sie zur Welt gekommen sind, gleich dann sie getötet hat. Und so machten die Christen den Gegnern des Glaubens klar, dass ungeborenes Leben und Kleinkinder von ihnen respektiert werden, dass das eine Frucht des Glaubens ist. Einer davon ist Minucius Felix. Er sagt zur Verteidigung des christlichen Glaubens, ich sehe vielmehr, dass ihr selbst eure eigenen neugeborenen Kinder bald wilden Tieren und Vögeln aussetzt, bald durch Erwürgen eines elenden Todes sterben lasst. Und es gibt Frauen, die im eigenen Leib den Keim des künftigen Menschen mit Giftgetränken zum Absterben bringen. Sie begehen Kindsmord, noch ehe sie gebären. Das ist etwa im ersten Jahrhundert nach Christus, so um die Jahrhundertwende. Also man sieht, das war weit verbreitet, Kindstötung und Abtreibung. Und Tertullian, auch ein bekannter Verteidiger des Glaubens, übrigens auch interessant zu lesen, wer das mal lesen will, kann das bei mir beziehen, dieses Apologetikum, eine Verteidigung des Glaubens, sieht man etwas in die Welt, in die damalige Welt. Er sagt, es ist gewiss grausamer, dass ihr die Kinder im Wasser ihr Leben aushauchen lasst, oder sie aussetzt unter Kälte, dem Hunger und den Hunden preisgeht. Also, Sie mal sehen, was alles mit den Kindern gemacht wurde. Das war grässlich. So weit sind wir noch nicht, glücklicherweise, in der Schweiz. Empört man sich immer noch, wenn irgendwo ein Kind rumliegt. Glücklicherweise. Aber hier war das offenbar sehr verbreitet. Denn durch das Messer zu sterben, würde auch ältere Leute vorziehen. Also, im Prinzip sagt er, ist ja grausam, was sie mit den Kindern macht. Mit dem Messer wäre es wenigstens noch ein bisschen menschlicher. Wir hingegen als Christen dürfen, nachdem uns ein für alle Mal das Töten eines Menschen verboten ist, selbst den Embryo im Mutterleib, solange noch das Blut sich für den neuen Menschen absondert, nicht zerstören. Ein vorweggenommener Mord ist es, wenn man eine Geburt verhindert. Es fällt nicht ins Gewicht, ob man einem Menschen nach der Geburt das Leben raubt oder es bereits während der Geburt vernichtet. Ein Mensch ist auch schon, was erst ein Mensch werden soll. Auch jede Frucht ist schon in ihrem Samen enthalten. Das sehen wir, da haben schon unsere Vorfahren, die Christen, haben schon das thematisiert, haben diesen Notstand gesehen und haben proklamiert, wir sehen das aufgrund unseres Glaubens anders. Man kann nicht einfach ein Kind abtreiben oder töten. Diese vielen Abtreibungen, die wir weltweit verzeichnen, ist ein Ausdruck unserer modernen Gesellschaft. Übrigens, wenn wir die Kinder zusammenzählen, die jährlich abgetrieben werden in der ganzen Welt, ich habe es nicht zusammengezählt, ich habe die Statistiken nicht. Aber in der Schweiz haben wir allein 130.000, ich glaube in Deutschland sind es gegen 300.000. Wenn man das hochrechnet mit allen Ländern, dann werden wir auf Zahlen kommen, wie unsere Kriege nie Menschenleben vernichtet haben, die ganze Menschheitsgeschichte nicht. muss man sich mal im Klaren sein. Wenn wir uns empören über das, was an Leben ausgelöscht wird durch Unfälle und Krieg in unserer Gesellschaft, ist das eine Kleinigkeit gegen all diese Embryonen, die abgetrieben werden, beseitigt. Das sind Millionen und Abermillionen. Wir empören uns über das, wenn wir sehen, wie Menschen sterben. Aber wenn hier Leben zerstört wird, so schluckt das die Gesellschaft. Es ist ein Ausdruck eines Lebensstils, der den größten Nutzen aus diesem Leben zieht. Man lebt schließlich nur einmal. Und das, was das Leben behindern könnte und die Pläne, die ich selber habe, das muss aus dem Weg geschafft werden. Dann spricht man, sobald die Frau in Erwartung ist, dann spricht man, dass die Frau die Eigenverantwortung übernehmen soll für das Kind, das sie trägt. Aber auch wenn es nicht populär ist, so möchte ich das doch hier sagen, und wenn mich auch nachher jemand die Gurgel fast umdreht. Die Eigenverantwortung von Mann und Frau muss dort ansetzen, wo zwei miteinander ins Bett gehen. Dort ist die Eigenverantwortung gefragt. Ich kann nicht einfach mit jemandem ins Bett gehen und nachher denken, wenn dann ein Kind kommt, dann nehme ich meine Eigenverantwortung wahr. Jedes Kind weiß doch heute, dass wenn zwei miteinander schlafen, dass es ein Kind geben kann. Und ich weiß nicht, ob es schon jemals eine Gesellschaft gegeben hat wie unsere, die so reich war und so viele Möglichkeiten zur Verhütung von Schwangerschaften hat. Da muss ich mich fragen, warum übernehmen wir die Verantwortung nicht vorher? Wenn ich mit jemandem das Bett teile, dann muss ich halt überlegen, was daraus entstehen kann, nämlich ein Kind, oder? Nach meinem Wissensstand ist das der Fall. Und da hat eine Frau hat geschrieben, das war noch über ihr Kind. Sie war in den Ferien und hat dort einen Mann kennengelernt und hat von ihm ein Kind bekommen. Es ist ja auch so, wenn ich weiß, dass ich abtreiben kann, dann wird der Leichtfertigkeit Tür und Tor geöffnet. Ich weiß ja, wenn es schief geht, ich kann es ja wegmachen. Aber sie sagt jetzt, das Kind allein aufzuziehen, ich will das Kind zusammen mit dem Vater aufwachsen sehen, das Kind zusammen mit der Großmutter aufziehen, die Großmutter sagt nein, das Kind in einen Hort geben, meine unregelmäßigen Arbeitszeiten vertragen sie nicht, das Kind zur Adoption freigeben, ich schrecke davor zurück, irgendwie in der Schweiz meine eigene Tochter oder meinen eigenen Sohn zu wissen, ohne in Kontakt mit ihr oder ihm stehen zu können. Also dann bleibt nur noch Abtreibung. Nicht einmal eine Adoption, obwohl viele Eltern auf Kinder warten und sie holen die Kinder aus überall, aus anderen Ländern. Wir treiben sie ab, weil wir offenbar nicht wollen, dass wir ein Kind haben, das wir nicht kennen, dann wollen wir es lieber gar nicht. Ich sage nicht, dass ich diese Gedankengänge überhaupt nicht verstehe. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich kann auch jede Entscheidung vermutlich, weshalb eine Mutter abtreibt, kann ich nachvollziehen, könnte ich sogar begreifen. Die Frage ist nicht, ob ich es begreife. Die Frage ist, ob es richtig ist oder nicht. Dort ist die Frage. Die Entwicklung ist typisch für unsere Gesellschaft. Und das, was Paulus auch schon lange gesagt hat. Er sagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Sie werden vor nichts zurückschrecken und wir schrecken immer vor weniger zurück. Man könnte Bilder zeigen, ich könnte euch Bilder zeigen, ich habe darauf verzichtet, um euch Babys zu zeigen, die abgetrieben wurden, wie die aussehen nachher. Und es gibt auch einen Film, der ganz populär war 1977 und wieder aus der Schatulle geholt wurde, Der stumme Schrei. wo ein Arzt das gefilmt hat, wie ein Kind sich wehrt im Mutterleib bei der Abtreibung, dass es abgesagt wird, wie es darum kämpft, um am Leben zu bleiben. Wir müssen nicht hinsehen oder wir wollen gar nicht mehr hinsehen, was hier eigentlich geschieht. Unser Leben soll sich danach richten, dass es für uns stimmt, dass es für uns richtig ist, dass für uns möglichst wenig Hindernisse da sind. Barbara Herring-Binder, die Initiantin dieser Initiative, sagte 1995, als sie diese Initiative im Bundeshaus vorbrachte, in einem Interview in der Sonntagszeitung, überhaupt gehe es ja um den rechtlichen Aspekt der Abtreibung. Das Thema müsse deshalb dringend entmoralisiert werden. Also es geht um einen rechtlichen Aspekt, man muss das entmoralisieren, das heißt, man muss von der Ethik absehen. Moralische Gedanken sollen keinen Platz haben. Aber das ist eine in sich unsinnige Aussage. Überlegen Sie mal, was das heißt. Das würde ja heißen, dass Gesetz mit Ethik und Moral überhaupt nichts zu tun hat. Damit was haben Gesetze zu tun? Gerade mit Ethik und Moral. Sonst brauchen wir doch gar keine Gesetze. Gesetze regeln ja geradezu das Miteinander einer Gesellschaft. Das hat immer moralischen Aspekt. Ich kann ja nicht sagen, das Gesetz hat nur einen juristischen Aspekt, aber mit Moral hat das nichts zu tun. Mit Moral hat das sehr viel zu tun. Ob das Gesetz regelt, ob ich stehlen darf oder nicht, hat sehr viel mit Moral zu tun. Ob das Gesetz regelt, ob ich meine Rechnungen bezahlen muss oder nicht, hat sehr viel mit Moral zu tun. Wir sprechen ja von Zahlungsmoral. Also man kann nicht sagen, wir sprechen nur von Gesetz und wir müssen das Ganze entmoralisieren. Das Ganze hat einen moralischen Aspekt, einen ethischen Aspekt. Und Dostojewski sagte einmal, wenn Gott tot ist, dann ist alles erlaubt. Wenn keine Instanz mehr da ist, gegenüber der wir verantwortlich sind, dann kann eine Gesellschaft wirklich alles machen. Unsere Frage muss doch lauten als Christen, was Gott zu dieser Lösung sagen würde. Das ist die Grundfrage, der wir uns Christen stellen müssen. Was würde Gott sagen? Das ist die Frage, die uns interessiert. Nicht was, es ist auch interessant, was sagt Nella Martinetti. Es ist interessant, was sagt Ruth Metzler. Es ist interessant zu hören, was Frauen sagen, die abgetrieben haben und einverstanden sind. Aber unsere Frage muss lauten, was würde Gott dazu sagen? Zur Fristenlösung. Deshalb habe ich heute dieses Bändchen angezogen. WWJT. Was würde Jesus tun? Das muss unsere Frage sein. In allen Bereichen des Lebens ist das unsere Frage, was würde Jesus tun oder was würde Gott zu dieser Initiative sagen? Und hier geht es letztlich um die Frage zu beantworten, ob ein Embryo ein Kind ist. Ob das schon Leben ist, ob das eine Persönlichkeit ist. Ob es sich da um einen Menschen handelt. Wenn es sich tatsächlich um einen Menschen handelt, dann ist dieser Mensch schützenswert auch nach unserer Bundesverfassung. Hier steht zum Beispiel über den Artikel die Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. Und im Artikel 10 heißt es, Recht auf Leben und persönliche Freiheit. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. In Artikel Absatz 2, jeder Mensch hat das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. Wenn das, was im Bauch einer Mutter sich entwickelt, ein Mensch ist, dann müssten diese Artikel auch für diesen Menschen zählen. Dann wäre der Staat auch verpflichtet, diese Artikel auf dieses ungeborene Leben anzuwenden. Denn wer ist schützensbedürftiger als das ungeborene Leben? Aber was können wir von der Bibel her sagen? Es gibt einige Bibelstellen, die zeigen, dass ungeborenes Leben, vielleicht kann man das Licht jetzt einfach mal unten lassen, dass man das lesen kann, dann danke. Das ungeborene Leben als vollwertige Menschen betrachtet. David sagt in einem Psalm, ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Das finde ich eine interessante Aussage, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat. Er unterscheidet die Empfängnis von der Geburt. Er wurde also als Person David empfangen und dann wurde er geboren. Also Empfängnis bezieht sich auf den Zeugungsakt. Ein Kind wird empfangen im Mutterleib und dann wird es geboren. Das ist das, was wir von der Bibel sehen. Der Engel Gabriel kommt auch zu Maria und sagt, du wirst einen Sohn empfangen. Und empfangen hat sie ihn im Mutterleib. Kinder empfängt man im Mutterleib und dann werden sie geboren. So können wir das aus der Bibel erkennen. Man könnte vielleicht einwenden und sagen, okay, da bin ich ja noch einverstanden, dass das Leben im Mutterleib empfangen wird. Aber es gibt ja viele Frauen, die ihr Kind nicht austragen können, weil sie einen Abort haben. Und eine Abtreibung ist ja nichts anderes als ein Abort. Man hilft einfach selber nach, aber im Grunde genommen, ein Kind, das einen Abort hat, das stirbt ja dann im Prinzip auch, das Leben wird auch ausgelöscht. Jetzt machen wir eigentlich nichts anderes, als dass wir das halt auch machen und nachhelfen. Aber wenn wir so argumentieren, können wir auch sagen, ja, es gibt viele Kinder, die sterben schon als Kleinkinder, dann können wir sie auch umbringen, wenn sie auf der Welt sind. Oder viele junge Menschen sterben an Krankheiten, dabei könnten sie noch 40, 50 Jahre leben. Weil so viele junge Menschen an Krebs sterben, können wir ja ihnen auch selber ein Ende setzen. Wir merken ja, wie paradox das eigentlich ist. Von Isaaks Frau, Rebekka, lesen wir, sie hat Zwillinge erwartet, die nicht ganz einfach waren. Und da heißt es, als die Kinder im Mutterleib heftig gegeneinander stießen, sagte sie, wenn es so steht, warum bin ich dann schwanger geworden? Sie ging, um den Herrn zu befragen. Also die Kinder haben sich im Mutterleib gegenseitig gestoßen und Gott sagte ihr als Antwort, zwei Völker trägst du in deinem Leib. Also es heißt nicht, das was in deinem Leib passt, das ist noch unbedeutend, das siehst du dann, wenn es auf die Welt kommt, sondern Gott sagt, zwei Völker trägst du in deinem Leib. Das heißt, da ist schon etwas drin, das Zukunft hat. Die Bibel geht mit völliger Selbstverständlichkeit davon aus, dass Embryos Menschen sind. Und ganz deutlich oder sichtbar wird das auch bei Johannes dem Täufer, von ihm heißt es, denn er wird groß sein in den Augen des Herrn, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Schon im Mutterleib drin. Also für Gott beginnt das Leben mit der Empfängnis und nicht mit der Geburt. Und so, schon im Mutterleib wird Johannes mit dem Heiligen Geist erfüllt. Leben beginnt im Mutterleib und wenn es sich entwickelt, hat es das Recht auf Leben. Die werdende Mutter und der werdende Vater müssen dieses Leben respektieren. Sie dürfen nicht darüber verfügen. In der Betrachtungsweise dieser Frage stelle ich fest, dass das geschieht, was wir in der Rechtsprechung oft beobachten, dass der Täter größere Beachtung bekommt als das Opfer. Wir sehen, dass wir als Menschen dazu tendieren, weil der Täter dann eigentlich ins Zentrum rückt, mit dem Täter sehr starkes Mitleid zu empfinden. Das mag ja manchmal auch richtig sein, ich habe nichts Grundsätzliches dagegen. Aber die Opfer, die verschwinden. An die Opfer denkt kaum jemand. Und hier haben wir Opfer, die ihre Stimme nie erheben werden können. Wenigstens nicht auf dieser Welt. Fristenlösung, was würde Gott dazu sagen? Ja, was würde er sagen? Ich denke, er würde sagen, bei mir beginnt das Leben bei der Empfängnis. Und ich bin Herr über das Leben. Gott setzt die Grenzen unseres Lebens. Er will darüber bestimmen. Und eine Gesellschaft, die alles, was ihr Not tut, aus dem Weg räumen will, ist eine Gesellschaft, die schlussendlich nicht reift, sondern die verwahrlost. Denn wir reifen nicht an den Ebenen des Lebens, sondern wir reifen an den Tälern und an den Bergen. Und schon viele, die auch ihr Kind nicht abgetrieben haben und durch diese Täler sind, sind auch dankbar, dass sie diesen Schritt gemacht haben. Übrigens heißt es auch im Psalm 127, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Leibesfrucht ist ein Geschenk, also der Embryo ist ein Geschenk Gottes. Und so müssen wir das lernen zu respektieren. Aber was machen wir jetzt als Christen, wenn die Fristenlösung angenommen wird? Gehen wir jetzt dann auf die Barrikaden und schimpfen über die böse Welt, über die bösen Schweizer, die jetzt etwas abstimmen, was Gott missfällt? Sind wir jetzt dann die Moralapostel, die überall allen dann noch ein schlechtes Gewissen machen und dann wir nichts anderes hören, als wie schlecht und wie alles bergab geht in unserer Gesellschaft? Ich denke, das wäre keine angemessene Antwort auf die Abstimmung, auch wenn sie angenommen wird. Eine angemessene Abstimmungsreaktion habe ich aus dem 3. Jahrhundert gefunden. Die möchte ich euch hier zeigen. Das ist eine Aussage, die an Diognet gerichtet wurde als Christ. Er sagt, und das war ja in der Zeit, als Kinder getötet worden sind, weil man sie nicht wollte, als man einfach Leben aus dem Weg räumte, das einem im Weg war, ob es im Mutterleib ist, außerhalb des Mutterleibs, ob es Kind ist oder Erwachsener. Er sagt, die Christen gehorchen den erlassenen Gesetzen, und mit der ihnen eigenen Lebensweise überbieten sie die Gesetze. Das heißt, wir werden nicht auf die Barrikaden gehen. Wir werden nicht uns erheben und sagen, ihr Bösen und Bösen. Jetzt in der Abstimmung in einer Demokratie, jetzt müssen wir sagen, was wir meinen. Jetzt müssen wir den Leuten unsere Überzeugungen weitergeben, dass sie vielleicht über das eine und andere nachdenken und reflektieren. Und wenn abgestimmt ist, abgestimmt, dann steht das Gesetz. Dann müssen wir nicht mit dem Zeigefinger durch die Schweiz rennen. Aber dann können wir eins tun, und das sollen wir wirklich tun, nach unserer eigenen Lebensweise handeln. Das heißt, wir als Christen werden nicht abtreiben. Wir werden auf die Möglichkeit, die uns dieses Gesetz bietet, verzichten. Wir werden dieses Gesetz überbieten. Das ist die Antwort der Christen. Nicht jetzt noch 20 Jahre lang den Finger zu erheben, sondern in unseren eigenen Reihen zu sehen, dass wir dieses Gesetz überbieten. Und da haben wir schon genug zu tun, das kann ich euch garantieren. Da haben wir schon genug zu tun, nur darauf zu achten, dass wir nicht beim falschen Partner im Bett landen. Da müssen auch Christen aufpassen. Passen wir lieber in unseren Betten auf, als in den Betten der anderen. Viel besser. Ob jung oder alt. Dort haben wir die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das dann doch geschieht, und das kann vorkommen, ich weiß, dann werden wir das Gesetz überbieten. Wir werden uns bemühen, auch als Christen dann zu helfen, dort wo Hilfe nötig ist. Ja, Vater, du hast gesagt, dass das Leben ein Geschenk ist von dir. Du hast das Leben geschaffen. Und du siehst, wie wir dazu tendieren, in eigenmächtiger Art und Weise immer wieder Leben zu zerstören. Und du siehst auch die Abstimmung, vor der wir stehen in unserem Volk. Und wir bitten dich, dass du darüber wachst und dass du schenkst, dass auch der Respekt vor dir wieder neu in unserem Volk aufflammt, sich entwickelt. Und dass wir realisieren, dass das Leben, wo man einfach alles so zurechtstutzt, wie man das möchte, dass das eigentlich gar nicht unbedingt das lebenswerte Leben ist, das wir immer meinen. Hilf uns, auch als Christen wirklich vorbildlich zu leben. Hilf uns, dass wir nicht nur unsere Stimmen erheben, sondern dass wir auch tun, was wir überzeugt sind. Nicht auf der einen Seite Dinge als wichtig betonen und dann unser Leben, das unser Verhalten alles durchstreicht. Hilf uns, dass wir in den richtigen Betten schlafen, die uns gehören, dort wo wir hingehören, und dass wir da wirklich ein reines Leben führen. Hilf uns, dass wir barmherzig sind mit Menschen, die Kinder abgetrieben haben, aus welchen Gründen auch immer, dass wir auch sie als Menschen und in ihrem Anliegen ernst nehmen. Ja, hilf, dass wir durch unser Leben Zeugen sind in dieser Gesellschaft, die nicht nach deinen Ordnungen fragt. Amen.